Am Mikrofon heute Anna-Elena Knierich. Elbisch, Klingonisch, Parsel oder Hochvalyrisch. Diese Kunstsprachen kennen wir aus der Popkultur, etwa von Star Trek oder Game of Thrones. Doch es gibt auch konstruierte Sprachen, die wirklich dazu dienen, dass Menschen weltweit sich damit einfach verständigen können. Esperanto ist das wahrscheinlich bekannteste Beispiel, doch es gibt noch eine ältere Plansprache, Volapük. Entwickelt 1879 von einem Pfarrer am Bodensee, kennt sie heute kaum noch jemand. Büchner-Preisträger Clemens Setz hat versucht, Volapük zu lernen. Und es gibt eine Person, die die Sprache gut beherrscht und gewissermaßen auch über sie wacht. Der Volapük-Papst Hermann Philips aus Bad Godesberg, der mir jetzt zugeschaltet ist. Grüße Sie, Herr Philips.
Ja, schönen Tag.
Sagen Sie doch gern mal einen Satz auf Volapük. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
Okay. Vi pop valanes deligudic. Nem oba binon Hermann Philips, binob cifal soga bevinetic Volapük.
Vielen Dank für diese Kostprobe. Jetzt haben wir schon mal einen Eindruck für den Klang der Sprache. Schauen wir aber zunächst mal auf die Entstehungsgeschichte des Volapük. Der Pfarrer Johann Martin Schleyer, der übrigens der Urgroßonkel des späteren Arbeitgeberpräsidenten und RAF-Opfers Hans Martin Schleyer war, der begann 1879 am Bodensee eine Sprache zu konstruieren. Wie kam er dazu? Was waren da seine Beweggründe?
Also er hatte schon vorher sehr kluge Gedanken, nämlich eine Reformierung der Rechtschreibung für die deutsche Sprache. Aber er war ja Pfarrer und in seinem Dorf Glitzelstetten, da gab es viele Leute, die hatten Verwandte, die nach Amerika ausgewandert sind. Die haben dann Briefe geschrieben, Päckchen geschickt und oft hörten sie monatelang nichts von ihren Verwandten in den USA. Dann hat der Pfarrer Schleyer sich der Sache angenommen und gesehen, was für Merkwürdigkeiten die Leute auf die Briefumschläge geschrieben haben. Und da hat der Pfarrer Schleyer gemerkt, dass es da wirklich Probleme gab in der internationalen Verständigung. Und so kam ihm in einer, wie er es nennt, hat es beschrieben, einer schlaflosen Nacht, wie eine Eingebung durch seinen guten Geist, die Erfindung einer Sprache, die sehr einfach sein sollte. Und er hatte praktisch das Volapük an einem Stück, so die Grundzüge, mitten in dieser Nacht ersonnen oder es flog ihm zu von seinem guten Geist. Jedenfalls am nächsten Tag hat er sich hingesetzt und hat da die Grundzüge der Grammatik aufgeschrieben.
Schleyer hat die Volapük-Grammatik dann seiner Zeitschrift beigelegt, in der er sonst Gedichte veröffentlichte. Wie war dann die Resonanz auf diese neue Sprache? Waren die Menschen da eher erstmal skeptisch oder neugierig? Stieß er vielleicht auch auf Spott?
Ja, also das war ganz und gar kein Spott. Es war große Begeisterung. Viele Leute, die auch in diesem Umkreis mit dem Pfarrer Schleyer bekannt waren, nahmen die Sprache auf, sagten sich, oh, das ist ja ganz toll und haben sofort Vereine gegründet, wie das in Deutschland damals so üblich war. Es waren fast nur gebildete Leute, Studienräte, andere Pfarrer, also Leute, die auch wohlhabend waren. Der Pfarrer Schleyer, das war der große Mann, der war manchmal dabei und erklärte ihnen, wie sie es richtig machen müssen. Dann gab es dann in den wohlhabenderen Familien natürlich auch die Einrichtung des Salons. Die Frau des Hauses hat also alle paar Wochen einen Salon gemacht. Da kamen viele andere gut situierte Menschen zusammen, Dichter, Lehrer, Beamte höheren Grades. Und dort wurde auch dieses Volapük dann bekannt gemacht und es stieß auf großes Interesse. Diese Sache mit den internationalen Sprachen, das war damals wirklich sehr en vogue. Es ist übrigens Volapük nicht die erste Sprache, die entwickelt wurde. Es gab schon frühere, aber die wurden nicht bekannt. Die Leute haben halt ein Buch geschrieben und kein Mensch hat sich weiter drum gekümmert.
Tatsächlich war Volapük dann auch schnell ein internationales Phänomen. Es gab nur wenige Jahre nach der Gründung mehrere hunderttausend Menschen, die die Sprache beherrschten. Von China über Russland, Brasilien bis England und Frankreich. Es gab fast 300 Volapük-Vereine und mehr als 1000 fließend sprechende diplomierte Lehrer. Also da sieht man, dass diese Sprache anfangs doch eingeschlagen hat. Schauen wir uns vielleicht an, was sie so besonders macht. Schleyer hat Volapük ja nicht aus dem Nichts erschaffen, auch wenn er es so formuliert, als wäre es eine Art göttliche Eingebung gewesen. Aber er hat sich tatsächlich an bestehenden Sprachen bedient. Er beherrschte wohl selbst etliche Sprachen. Können Sie vielleicht mal die wesentlichen Merkmale des Volapük aufzeigen?
Ja, Volapük orientiert sich sehr stark am Latein und auch am Deutschen. Nämlich, da gibt es diese vier Fälle, die durch Endungen gekennzeichnet werden. Und das Volapük ist im Grunde genommen deswegen, zunächst mal dachte man, einfach, weil es nicht diese unzähligen Ausnahmen gibt und auch nicht die verschiedenen Arten der Deklination oder der Konjugation. Volapük orientiert sich also sehr stark an diesen flektierten indoeuropäischen Sprachen und auch sonst ist die Grammatik des Volapük durch und durch indoeuropäisch. Dann gibt es das Adjektiv, das ist sehr einfach, das ändert sich nämlich im Prinzip überhaupt nicht. Alle Adjektive enden hinten auf ik. Also Sie haben da ein Wort, zum Beispiel der Mensch, men, und menschlich, männig.
Was mir noch aufgefallen ist, rein vom Aufbau der einzelnen Wörter, die sind so konstruiert, dass sich immer ein Konsonant und ein Vokal abwechseln. Also Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal, Konsonant. Soll das vielleicht auch ein bisschen die Aussprache erleichtern?
Ja, es sollte die Aussprache erleichtern. Und hier liegt auch gleichzeitig eins der großen Probleme des Volapük. Kein Substantiv darf mit einem Vokal anfangen. Jedes Stammwort fängt mit einem Konsonanten an und hört mit einem Konsonanten auf. Das Schlimme ist dann, am Ende darf der Konsonant auch nicht S lauten oder ein Zischlaut, denn Zischlaute würden es schon erschweren, den Plural zu bilden, der auf S lautet. Mhm. Und wenn ein Wort schon auf S endet, dann kann man nicht noch ein S anhängen. Das führt dann dazu, dass er die Wörter, die er benutzt und die er so aus verschiedenen Sprachen gegriffen hat, oft sehr verstümmelt werden, damit es ganz einfach wird. Aus trade, dem Englischen für Handel, wird dann ted. Oder men, der Mensch, kommt aus dem Deutschen Mensch. Das wurde halt weggelassen, weil es ein Zischlaut ist.
Was heißt denn Volapük selbst eigentlich?
Das sind zwei englische Wörter, würde man gar nicht glauben, nämlich world speak. Aus world wurde wohl. Und aus speak wurde pük. Und das A zwischen beiden ist der Genitiv. Der Sprache Welt oder Weltsprache.
Eine Sprache zur Völkerverständigung sollte ja möglichst einfach und inklusiv sein und natürlich auch leicht auszusprechen. Trifft es auf Volapük zu? Allein im Namen steckt ja schon ein Ü und mir sind auch in weiteren Wörtern aufgefallen, dass es viele Üs und Äs und Ös gibt. Also das sind ja Laute, die einigen Menschen auf anderen Teilen der Welt nicht so leicht fallen auszusprechen.
Ja, die Üs und die Ös sind problematisch. Für uns weniger, aber für die Engländer zum Beispiel oder für die Russen. Die Russen machen da aus dem Ü ein Ju und aus dem Ö ein Jo. Aber diese Umlautvokale da, die sind schon eine unangenehme Sache. Aber Schleyer war ganz stolz darauf. Er hat am Esperanto später kritisiert, dass die Sprache so eintönig ist, weil diese herrlichen Klänge wie Ö und Ü nicht vorkommen da drin.
Ich habe es eingangs gesagt, Büchner-Preisträger Clemens Setz hat sich ebenfalls mit Volapük auseinandergesetzt. Das kann man sehr schön in seinem Buch »Die Bienen und das Unsichtbare« nachlesen. Und da schreibt er, so schwer ihm das Lernen falle, so sehr liebe er diese verworttakelten Wörter. Und besonders angetan haben es ihm die Wochentage auf Volapük. Ich lese die mal vor, weil die wirklich gut klingen. Mudel, Tudel, Wedel, Dödel, Friedel, Zädel und Sudel. Was kann man denn anhand dieser Wochentage vielleicht ganz gut erkennen im Hinblick auf eine gewisse Struktur?
Also das Del ist einfach nur das Wort für Tag. Das wird auch sonst gebraucht. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Deli Gudik, guten Tag, Del heißt Tag. Und die Vorsilben, die da stehen, das sind Abkürzungen für Mu von Mond, Su, Sudel, das ist die Sonne. Die anderen, Fri, weiß ich nicht, wo er das her hat. Das klingt dann so ein bisschen an vorhandene Wörter, Friday und sowas.
Kommen wir zu Ihrer Geschichte. Ich glaube, vor rund 60 Jahren haben Sie das erste Mal in einem Lexikon von konstruierten Sprachen gelesen, fanden das super interessant, doch es gab einfach nirgends Material dazu. Und es hat dann eben noch Jahrzehnte gedauert, bis Sie über einen Sprachprofessor in Bonn dann erstmals an ein Buch über Volapük kamen.
Ja, der hat mir dann eine Liste von einem Verlag gegeben. Da war auch ein Buch dabei, ein Nachdruck des allerersten Buches vom Johann Martin Schleyer. Und da dachte ich, ach, endlich, endlich. Und habe angefangen, aus diesen Büchlein zu lernen. Das müsste so 1997, 98 gewesen sein. Mhm. Und da war auch eine Adresse drin von dem damaligen Sekretär des Volapük, der lebte in England, Ralph Midgley, leider inzwischen gestorben. Und den habe ich dann angeschrieben in meinem Volapük aus dem alten Buch von dem Johann Martin Schleyer. Und Ralph Midgley informierte mich, dass er den Brief verstanden habe, vielen Dank. Aber heutzutage gebraucht man diese Art des Volapük nicht mehr, sondern eine revidierte Form, die 1930 von einem Holländer entwickelt wurde. Und der hat mit anderen Leuten, die noch übrig geblieben sind aus der Volapük-Bewegung, lange Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, der Schleyer war schon längst gestorben, hat also das vorgelegt denen und die haben beschlossen, ja, das soll das neue, vereinfachte, gestreamlinede, also geglättete Volapük sein.
Sie haben dann also die neuere Variante Volapük gelernt und haben dann in der Folgezeit verschiedene Übersetzungen und auch Ämter in der Volapük-Gesellschaft übernommen. Inzwischen sind sie der achte Chiefal des Volapük. Das könnte man vielleicht ja so bezeichnen als Oberhaupt oder auch Wächter über diese Sprache. Ein Amt, das es in anderen Sprachen nicht gibt. Sie sind dafür zuständig, die Volapük-Bewegung zu vertreten. Sie stehen auch der Volapük-Akademie vor. Und sie sollen neue Begriffe finden für Dinge, die es zu Schleyers Zeiten eben noch nicht gab. Was haben Sie sich denn zum Beispiel für Begriffe ausgedacht, für Computer oder Handy?
Also schon vor meiner Zeit wurde der Computer zu einem Nünem. Nün heißt Information und die Nachsilbe Öm steht für Geräte. Mhm. Also ist es so eine Art Informationsgerät. Mhm. Und das Handy, das ist ein tragbares Telefon. Also Telefonem und Polavik tragbar. Mhm. Damals gab es nur Zeitschriften, nicht mal Radio oder Fernsehen. Aber inzwischen gibt es Medien und das ist alles Mögliche. Also wir brauchten ein Wort für Medien. Es gibt das Wort Med, das bedeutet Mittel. Und es gibt unzählige Nachsilben im Volapük. Eine sehr allgemeine ist die Nachsilbe Ad. Also habe ich vorgeschlagen, nennen wir doch die Medien Medads. Ja, und das hat sich dann auch durchgesetzt. Da gibt es dann Videomedads und Papyrik, Medads, Papiermedien und so weiter. Aber im Allgemeinen beschränkt man sich darauf, aus vorhandenen Wörtern, die man dann zusammensetzt, geschickt in etwa auszudrücken, was ein Ding eigentlich tut.
Offensichtlich hat sich Volapük ja nicht als Weltsprache durchgesetzt, als die sie geplant war und als die sie erachtet wurde. Warum? Wo sind die Probleme? Wo sind die Schwierigkeiten?
Also der eine Grund waren Streitereien zwischen den verschiedenen Volapükisten. Die hatten jeder so seine Meinung. Es gibt noch etliche, die haben dann andere Sprachen entwickelt, die sehr viel einfacher zu lernen sind. Und der zweite Hauptgrund war wohl der, dass Volapük einfach so seltsam war und so schwer zu erlernen. Diese vier Fälle, die Konjugation sehr umständlich mit Endungen, noch schlimmer als im Latein. Und dann ein Problem, die große Zahl von Vorsilben und Nachsilben, die schlecht oder gar nicht definiert sind. Es gibt unzählige Wörter, die bestehen aus einer Stammsilbe und dann alle möglichen Endungen vorne dran gesetzt oder vorne hin gesetzt, also Affixe und Suffixe, so dass man nach kurzer Zeit nicht mehr weiß, was ist denn jetzt die Grundbedeutung davon. Dann gibt es einfache Wörter, die haben alle ähnliche Bedeutungen und sehen auch ähnlich aus. Ja, das kann sich kein Mensch merken. Wenn ich Dinge übersetze ins Volapük, dann blättere ich unentwegt in Wörterbüchern nach, was heißt denn das Wort jetzt nochmal genau? Also das Hauptproblem ist, dass Volapük einfach viel zu kompliziert, viel zu schwierig war. Für die heutige Zeit, aber auch schon für damals zu Schleyers Zeiten, konnten die meisten Menschen damit im letzten Endes nicht viel anfangen.
Es gibt aber trotzdem ja auch eine Facebook-Seite auf Volapük, da sind Sie auch aktiv, aber auch andere Menschen aus aller Welt. Warum sprechen diese Menschen denn dann heute Volapük? Ist das einfach nur eine Art nerdiges Interesse oder gibt es da wirklich Menschen, die da noch daran glauben, dass das eine Sprache zur Völkerverständigung sein kann?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass irgendwer daran glaubt und tatsächlich ist es sogar in den Statuten mittlerweile festgelegt, dass wir Volapük behandeln, so wie man Altsächsisch oder Altgriechisch behandelt. Also wir pflegen die Sprache, sorgen dafür, dass sie nicht verhunzt wird. sehen zu, was man damit machen kann. Das ist aber dann wirklich eine intellektuelle Herausforderung, mit diesem Volapük klar zu kommen. Und das Merkwürdige ist, ich habe es auch an mir selbst erlebt, ich kann die Sprache einfach nicht loslassen, obwohl ich mir sage, was für ein Unsinn. Es nutzt überhaupt nichts. Aber es ist sehr interessant und ich mache es sehr gern und es ist so was ganz Besonderes. Und so geht es vielen Leuten offenbar. Außerdem, das ist jetzt mehr scherzhaft gedacht, sie können Volapük-Briefe schreiben und die versteht dann kein Mensch. Das ist sehr schön, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie sich geheim austauschen wollen.
Das sagt Hermann Philips, der Chiefall des Volapük, quasi das Oberhaupt dieser vergessenen, konstruierten Weltsprache. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und eine ausführliche Version dieses Interviews können Sie wie immer nachhören in der ARD-Audiothek. Und die nächste Sendung gibt's wieder nächsten Donnerstag um 3:15 auf Bayern 2. Tschüss, sagt Anna-Elena Knerich.